Weiter geht's mit einer neuen Episode von Borgard spricht. Heute mit David M. Schulze. Der David ist ein cooler Typ, begabter Schauspieler und Synchronsprecher und, aha, guck mal an, auch ein talentierter Singer-Songwriter. Ist auch klar, dass ich den gerne auf mein Podcast-Sofa eingeladen habe. Also, viel Spaß bei Borgard spricht mit David M. Schulze.
Das ist auch also alles für dich. Das ist
alles quasi, für mich,
du kannst alles da drüben auf die Bar stellen, wenn du möchtest.
Ja. Mhm. Jetzt hast du beide Drinks in der Hand.
Ich komme wieder.
Ja, wohl bekommst mit dem Wasser und den Ingwer-Minze. Hast du irgendeine Allergie? Wo ich gerade eben fragte, ob du eine Minze-Allergie hast.
Nee, nein, überhaupt nicht. Also ich hatte, angeblich eine Wespenstich-Allergie, aber ich wurde, seitdem ich 12 war, nicht mehr von einer Wespe gestochen. Deswegen weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist.
Das war freundlich von den Wespen.
Ja.
Allergie ist ja so, also jetzt mal ist eine Frage. Eine Allergie ist doch tatsächlich, dass der Körper denkt, irgendwas Schlimmes wäre da. Oder er sieht die Gefahr und er reagiert irgendwie.
Dann
blöd,
völlig übertrieben, genau. Ich wurde so in die Hand gestochen irgendwie im Zeltlager und dann wurde die halt so übertrieben dick, dass ich dachte, dass die Haut auch gleich abplatzt. Also wirklich, die Finger waren einfach doppelt so dick, locker. Und dann musste ich ins Krankenhaus und habe ich irgendwelche Umschläge gekriegt und haben die da irgendwas reingespritzt. Das ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde mir dann eine Wespenallergie oder Wespengiftallergie
diagnostiziert.
Genau. Aber seitdem wurde ich nie wieder gestochen, trage auch keine Notfallspritze mit mir rum und bisher habe ich es überlebt.
Okay. Das ist dann, wenn man jetzt einen Terroranschlag auf sich verüben möchte, dann am besten irgendwie so vor allem mit dem Imker sprechen. Obwohl ein Imker hat ja nur
Bienen. Das sind ja Bienen, ja.
Also ist das dann ein Unterschied? Stachelmäßig?
Auf jeden Fall. Die Bienen, die können ja auch nur einmal. Ja. Hast du früher nicht Biene Maya geguckt, da ist das auch auf jeden Fall auch Thema.
Dass die nur einmal stechen können?
Genau,
ja, klar, weil die dann sonst sich selber zerreißen. Das wurde dann bei Biene Maya jetzt nicht so grafisch gezeigt, aber es war schon ziemlich dramatisch immer. Ja, bei mir platzen die Hände gerade auch auf, weil ich so trockene Hände habe immer. Und dann sind die so sensibilisiert, ich muss nur leicht irgendeine Kante berühren, dann reißt mir direkt die ganze Haut auf.
Ja, ich habe das ehrlich gesagt ich hatte noch nie trockene Hände in meinem Leben und habe jetzt die ersten Stellen. Und ich glaube, das liegt tatsächlich...
Das Alter. Wir sind ein Jahrgang, habe ich eben nachgeguckt.
Auch 85 oder was?
Ja.
Nee, ich glaube, es ist das ständige Hände desinfizieren tatsächlich. Ja, überall im Supermarkt, überall. Ich bin auch sehr ordentlich so, ne? Und desinfiziere mir da überall die Hände. Und ich glaube, da zahlt man auch einen kleinen dermatologischen Preis für.
Schön gesagt. Hör mal, David.
Ja.
Jetzt habe ich rausgefunden, dass wir im selben Jahrgang geboren sind oder im selben Jahrgang, wie sagt man, im selben Jahrgang haben?
Vom selben Jahrgang sind.
So, sagen wir das mal. Wir sind vom selben Jahrgang. Aber ich konnte zum Teufel komm raus nicht rausfinden, was denn jetzt das M ist in deinem Namen.
Was
David
das?
David M. Schulze.
Echt?
Das nee, ich hab's, kann also ich habe jetzt nicht so, ich war jetzt nicht im Darknet unterwegs.
Okay,
ne?
Aber verstehe.
Falls ich da die Eintrittskarte brauche, bitte gib sie mir, dann gucke ich mal nach.
Das M steht für Martin.
Und, ah ja, schön.
Um das große Geheimnis mal zu lüften. Ist benannt nach meinem leider verstorbenen Onkel, Martin Schäfer, der auch Sprecher und Musiker war.
Ach, tatsächlich, guck mal.
Ja, genau. Und den habe ich damals, ist ja eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig gewöhnlich, dass man da so seinen Zweitnamen, Buchstaben mit in den Namen rein integriert.
Genau.
Aber als ich meine musikalische Karriere startete, noch während der Schauspielschule, war mir halt einfach David Schulze so ein bisschen zu normal.
Mhm.
Dachte, ja, David Schulze, ja, das vergisst man halt irgendwie auch sofort
wieder.
Ich kann
das absolut nachvollziehen, als Michael Borgard mit meiner M. Borgard Band und M. Borgard Singer Songwriter.
Genau,
da sein.
Und dann dachte ich, okay, das M, wenn man das mit dazu nimmt, dann stolpert man da auch so ein bisschen drüber beim Sprechen. David M. Schulze.
Bleibt
so,
im Kopf.
Und dann bleibt es im Kopf. Alle fragen sich, was
siehste?
Bedeutet das M?
Ich habe hier Fingernägel gekaut den ganzen Morgen.
Ja, ich habe auch eine Zeit lang immer gesagt, das heißt Magic. Oder wenn ich wusste, ich spreche gerade irgendwie mit Rechtskonservativen, dann habe ich gesagt, es heißt Mohammed.
Ja, ich hatte gehofft, dass es wenigstens irgendwie, ja. Also Martin ist ja fast ein bisschen enttäuschend, ne, aber, also ich
hätte,
nee, so, ich hätte jetzt eher so ein Methusalem oder so, hätte ich beklatscht.
Melchior.
Ach, schön, ja. Toll, Melchior, klasse. Wie war das denn mit deiner, war das auch eine Singer-Songwriter-Tätigkeit oder musikalisch, wie warst du da unterwegs? Oder mit Saxophon?
Nein, das war also mit einer klassisch besetzten Band, mit mir als Frontmann. Und mit meinen Songs und meinen Liedern, deutschsprachiger, deutscher Singer-Songwriter, Pop, lässt sich, glaube ich, auch alles noch finden. Es war während der Schauspielschule.
Ist das ein bisschen abgeäppt von der Tätigkeit her, meinst du?
Weil ja, ich mache im professionellen Bereich gar nichts mehr mit Musik zurzeit. Also das war auch alles vor zwei Kindern.
Was bedeutet denn für dich der professionelle Bereich in der Musik? Also weil ich finde auch, wenn ich mit meiner Band Musik mache und wir treten auf, wir haben ein Konzert selber organisiert, ich finde, sobald eine Professionalität hat ja auch ein bisschen was mit dem eigenen Engagement zu tun. Also nur weil man damit jetzt nicht in der Köln Arena auftritt und die ausverkauft und da die größten Ticketpreise einheimst, finde ich, heißt es nicht, dass das nicht professionell ist. Oder was meinst du damit?
Nein, damit meine ich quasi per Definition, dass du damit dein Geld verdienst.
Lebensunterhalt.
Oder zumindest vorhast, dein Geld zu verdienen und dir jemand Geld dafür gibt, dass du irgendwo Musik machst. Wie viel das jetzt ist oder wie wenig, ist, glaube ich, egal. Aber diese Definition von professionell, damit meine ich keine professionelle Vorgehensweise.
Die Qualität der Musik meinst du?
Und auch nicht zwangsläufig die Qualität, sondern die tatsächliche Tätigkeit halt. Ne? Mhm. Also ob du davon leben willst oder nicht. Also und das war bei mir dann einfach dann irgendwann nicht mehr der Fall. Ich war auch ein bisschen zu spät. Meine Platte damals, die lag bei den großen
Majors. Das Konzert verpasst, genau.
Nee, meine Platte lag bei den großen Major-Labels auf dem Tisch.
Cool.
Und ich habe Feedback auch von denen bekommen. Die kannten auch schon einen Song, weil der in so einer Newcomer-Radio-Rotation lief, auf Big FM damals.
Über Eigeninitiative?
Ja, ich habe so einen Newcomer-Wettbewerb dann da im Radio gewonnen und dann lief mein Song Bitte Bitte in der Rotation da und na jedenfalls kam dann zurück von den Labels, ja vielen Dank, super, haben wir schon gehört, aber wir haben genügend vergleichbare Künstler bereits im Portfolio und dann kamen dann so die ganzen... Also,
aber haben Sie nicht das M gelesen?
Ja genau, haben Sie nicht das M gelesen? Und es war mir egal, ich habe trotzdem weitergemacht, so weil ich schon so weit gekommen bin ohne Major-Label. Und so mein Karriere-Highlight als Musiker war dann, ich glaube 2016 war das und das war dann auch mein letztes großes Konzert, war in Halle im Vorprogramm von Mark Forster.
Also mega.
Das Festival, das war ein Musikfestival und der Headliner war Mark Forster, da war auch Johannes Uerding und so haben da auch gespielt. Und ich war halt im Vorprogramm mit meiner Band. Also für mich der geilste Tag so meines Lebens.
Gestelltes Publikum,
krass,
große Bühne. Ja,
5000 Leute irgendwie.
Hammer.
So, es war schon echt, hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Meine Frau war da allerdings schon schwanger Ja, schon relativ hochschwanger tatsächlich.
Ja, dann waren die Groupies enttäuscht. Und dann war das Ende.
Genau, da habe ich gesagt, okay, wenn das hier mit den Groupies nicht läuft, dann... Nee, es war also die bittere Realität war tatsächlich, dass es einfach so dermaßen schlecht bezahlt ist im Newcomer-Bereich und ich meine ganze Band aus absoluten Profimusikern bestand, die schon für einen Freundschaftspreis quasi für mich gearbeitet haben, weil die auch Bock auf das Projekt hatten und Teile von denen auch mit dem Produzententeam waren für die Platte, die wir aufgenommen haben, dass das halt nicht ging und die Angebote, die danach kamen, die waren halt genauso. Ne? Ja. Und die waren halt so, dass ich dafür meine Band bezahlen kann und that's it, das war's.
Ja, viele wissen das vielleicht auch nicht, dass wenn man irgendwo selbst im Vorprogramm von Mark Forster auftritt, du bekommst eigentlich fast auch dann nur eine Aufwandsentschädigung, wenn überhaupt. Es gibt ja auch noch sogar, schlimmer ist dieses Pay-to-Play, dass du selber bezahlst, um bei Mark Forster mit auf Tournee zu gehen, oder was ja total hirnlos
ist. Das ist absolut...
Weil heute verkaufst du auch keine CDs mehr.
Richtig, das fand ich auch total sehr absurdes Konzept. Und für mich war es dann so, dass meine Prioritäten dann halt auch woanders lagen. Meine Frau oder damals noch Freundin war hochschwanger. Also war für mich auch irgendwie klar, nee, ich werde jetzt nicht nochmal 2 Jahre in einem VW-Bulli irgendwie durch Deutschland ziehen und irgendwelche Gigs irgendwo spielen mit einem ganz, ganz großen vielleicht, dass dann
derjenige im Publikum ist. Ja.
Also das, da bin ich, glaube ich, zu rational in meiner Wahrnehmung von der Geschäftswelt, die auch die Musikindustrie ja einfach ist.
Ja, aber für viele ist ja das, was du jetzt gerade beschreibst, du sagst, das wollte ich nicht mehr machen, ist für die trotzdem schon ein Traum, ne? Und sie leben den einfach so weiter. Also ich habe viele aus meiner Zeit, auch noch als Songwriter, viele Musiker, von denen ich weiß, die machen es dann noch so weiter. Die fahren dann, gehen dann auf ihre kleine Tour und fahren dann von Kiel bis München alles ab und machen kleine Clubs, mal sitzen nur 2 im Publikum, mal sitzen 15 da oder sogar noch mehr, weil sie ihn vom letzten Mal noch, von der letzten Tour noch kennen irgendwie. Und das ist aber für sie schon erfüllend, ne? Das
auf jeden Fall, klar. Vielleicht hätte ich auch, wenn da nicht meine Tochter schon unterwegs gewesen wäre, vielleicht hätte ich es dann auch nochmal drauf ankommen lassen und hätte gesagt, komm, nee, ich hau jetzt nochmal ein Jahr rein und guck, was dann passiert. Aber so, es war für mich ein Stück weit halt auch so, dass dieses ganze Musikprojekt ist eigentlich während der Schauspielschule ja auch entstanden. Vielleicht hole ich noch eins weiter aus. Stein, du willst auch was sagen?
Gerne, bitte.
Sonst rede ich jetzt einfach eine Stunde.
Ja, klar, ich lehne mich einfach mal zurück, hau das Mikro weg, Pams.
In meinem ersten Leben sozusagen, also ich habe eigentlich mal eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Systemintegration.
Ah, deswegen die Brille?
Deswegen die Brille, wobei ich lange auch nur Kontaktlinsen getragen habe.
Kannst du das nochmal sagen?
Fachinformatiker für Systemintegration. Okay. Es gibt 2 Fachrichtungen oder gab es damals zumindest, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, Systemintegration oder Anwendungsentwicklung. Das heißt, die einen werden sozusagen die Softwareentwickler und die anderen werden ja diese Systemadministratoren im weitesten Sinne. Bin dann danach, nach meiner Ausbildung, aber in die IT-Beratung gegangen und habe dann so Projektmanagement, IT-Projektmanagement gemacht für eine Automobilbank war so mein größter Kunde, mein größtes Projekt. Und habe dann währenddessen, um eine ganz lange Geschichte jetzt so kurz wie möglich zu machen, währenddessen festgestellt, okay, in diesem Job zähle ich als Person, als Mensch mit allem, was ich mitbringe, war für mich so ein Faktor von, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie 20% oder so. Nämlich mein technisches Know-how. Und zu einem gewissen Teil von mir aus meine Präsentationsfähigkeit, weil ich in irgendwelchen Management-Meetings dann halt der Geschäftsführung Entscheidungsvorlagen gemacht habe. Hier, sie können entweder das oder das machen. Und es war mir zu wenig. Und da war ich Anfang 20 damals. Und das war mir zu wenig.
Meinst du, du warst dir zu wenig wert in dem Moment selber? Auch
das war mir zu wenig berufliche Erfüllung, weil ich gemerkt habe, ich bringe da eigentlich nur so 20% von mir bringe ich hier ein und alles, die anderen 80%, die zählen überhaupt nicht. Ja. Und dann dachte ich, okay, alles klar, dann musst du Schauspiel machen, dann musst du auf die Bühne, musst du Theater machen.
Logische Schlussfolgerung.
Weil
da haust du alles rein.
Weil da gibt's nur dich, da musst du alles mitbringen und da zählt auch alles, wer du bist, was du bist und dann bist du sozusagen zu 100% kannst du dich da quasi einbringen. Und das hat aber auch nicht gestimmt, habe ich dann festgestellt während der Schauspielschule, weil es gibt ja dann noch die Rolle, die du spielst und den Text, den du sagen sollst und dann gibt's auch noch so ein Regiemenschen, der auch noch irgendwie seine oder ihre Vorstellung hat.
Was hast du denn für ein Bedürfnis, unterjocht zu werden?
Ich war schon auf der Suche nach irgendwie so ultimativen Selbstausdruck, glaube ich. Ne? Und habe dann festgestellt, mit Schauspiel so ganz stimmt das ja auch nicht, weil du wirst ja schon zwangsläufig immer in irgendein Korsett gesteckt und musst dann dort, kannst natürlich innerhalb dieses Korsetts dann dich recht frei bewegen, aber du hast ja trotzdem irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen und
du musst dein Handwerk liefern. So
musst jetzt irgendwie, genau. Und dann dachte ich so, okay, alles klar, nee, dann werde ich jetzt Rockstar. Weil dann.
Das ist der beste Gedanke. Bist du zufällig zwischendurch von einer Wespe gestochen worden oder so, dass du so was
gedacht hast? Vielleicht ist das alles noch von dem Wespenstich damals. Und dann dachte ich so, das ist doch eine super Idee. Dann schreibe ich meine eigenen Songs, Und dann gründe ich meine eigene Band. Puh. Und
100%
dann,
damit.
Und dann mache ich alles, was ich will. So. Was ja natürlich dann auch nicht so war. Ne? Aber das Songschreiben, das lief mir echt irgendwie gut von der Hand. Und ich wollte es dann auch unbedingt probieren, nicht zuletzt, um mir zumindest den Gedanken hatte ich tatsächlich damals schon 2013 oder so, als ich angefangen habe, dann Musik zu machen, dass ich das auf jeden Fall probieren will und gucken will, wie weit ich damit komme, damit ich in 20 Jahren mir nicht sage, hättest es doch damals mal probiert. Du hattest ja so ein Potenzial auf der Schauspielschule. Nichts draus gemacht, weil du Angst gehabt hast oder sowas. Ne? Und deswegen war dann auch der Zeitpunkt, um jetzt den Zeitsprung zu machen zu dem Festival mit Mark Forster, für mich auch völlig okay, dann da aufzuhören. Weil ich wusste, hey, okay, ich habe es bis hierhin geschafft. Ab hier wäre der Aufwand exponentiell höher mit einer ganz, ganz kleinen Wahrscheinlichkeit auf tatsächlichen Erfolg. Und ich bin der Meinung, ich kann hier jetzt sozusagen das Projekt eigentlich beenden. Es war natürlich nicht unmittelbar nach dem Konzert, logischerweise, sondern Monate später. Und ich habe auch, glaube ich, danach noch irgendwo noch mal ein kleines Konzert gespielt in Süddeutschland. Aber jedenfalls war mir dann klar, okay, ich werde in 20 Jahren nicht zurückgucken und sagen, hättest du es doch mal probiert. Mhm. Weil ich habe es probiert, ich bin bis zu einem bestimmten Level gekommen. Für mehr hat es nicht gereicht, aus welchen Gründen auch immer. Und da bin ich völlig, völlig fein mit.
Ja, ich frage mich auch häufig, sagt. Ist es bei bestimmten Entscheidungen oder so, möchte ich jetzt lieber bereuen, das XY nie gemacht zu haben? Oder möchte ich nachher bereuen, es versucht zu haben und dann ist es schiefgelaufen oder so? Und dann, das
ich
muss
glaube
man sich
nicht,
bei
dass man sowas
Sache
bereut. Ich glaube, man bereut am Ende, wenn dann die Sachen, die man nicht gemacht hat.
Mhm.
Also klar, es sei denn, du machst jetzt
man
irgendwie
haut sich
so
die
den
Existenz kaputt.
Ja, okay, klar, es sei denn, du machst jetzt so einen existenziellen Fehler, dann kann man bestimmt den auch bereuen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das eher ja, andersrum.
Ja, finde ich gut. Ich finde deinen Vorwärtsdrang, den du da hattest und deine avantgardistische Art, wie du gesagt hast, nee, ich will mehr, bewundere ich. Finde ich klasse. Aber danke, du hast die Schauspielschule dann zu Ende gemacht?
Ja, ja, na klar.
Obwohl du Rockstar werden wolltest?
Ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich wollte dann schon, den Abschluss dann
nach allem, was du gesagt hast, noch kurz. Ja. Übrigens, bin ich wahnsinnig.
Ja.
Ja, du warst klar auch auf dem Keller, ne?
Ich war im Keller, ja, genau. Ja, ja, klar, fertig gemacht. Und hab danach dann auch tatsächlich eine ganze Weile Theater gespielt. Also parallel zu der Verfolgung der musikalischen Karriere. Also meinen Abschluss habe ich 2013 gemacht. Stimmt das?
Ich habe jetzt die Website leider nicht mehr auf, aber sagen wir mal, ja.
Ja, ich glaube 2013.
Ist auch noch recht spät, oder?
Ja, ich habe ja vorher noch einen anderen
Beruf. Ja,
ich
meine,
mit 23 bin ich an die Schauspielschule.
Aha. Und haben die gesagt, oh, sie sind aber schon alt? Oder war das?
Nee, das war, glaube ich, noch alles noch im Rahmen. Also ich glaube, ab 25 oder so kriegt man dann wahrscheinlich solche Fragen gestellt, aber mit 23. Also ist mir auf jeden Fall nicht begegnet, ja, dass jemand gesagt hat, du bist so alt. Und genau, 2013 war ich fertig mit der Schauspielschule und dann 2015 kam dann meine Platte raus. Ja, ja. Und dann kam 2016 im September dann ja auch schon meine Tochter auf die Welt.
Da hat es dann 100% wirklich.
Da hatte ich dann, ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die Eltern zu sein, Vater zu sein, ist auf jeden Fall 100% von mir zählt da. Mhm. Auf jeden Fall.
Cool. Ja. Das ist auch schön. Ja, da guck mal, da hast du das gefunden, was du lange gesucht hast.
Genau. Hätten wir vielleicht ein bisschen was sparen hast können. Hätten in der IT bleiben können, super viel Geld verdienen und einfach früher Kinder machen.
Doch, jetzt bereust du doch was. Wie blöd.
Ja.
Hast du dann schon während der Schauspielschule, da warst du ja dann auch im Studio für deine Musik irgendwie, hast du da auch schon zwischendurch mal ans Sprechen gedacht? Oder schon damals beim Telefonieren in der IT-Branche?
Ja, so mein Onkel war ja Sprecher, also wusste ich überhaupt, dass es diesen Beruf gibt. Ich glaube, ganz viele wissen das erstmal gar nicht, dass es diesen Beruf gibt, obwohl man ständig in der Werbung überall irgendwelche Stimmen hört, fragt sich niemand, oh, das ist ja ein Beruf.
Also aber da hast du von ihm schon viel mitbekommen.
Dann. Ja, der hatte auch sein eigenes Studio da in Offenbach und zwar irgendwie, wenn ich den besuchen war oder mit ihm mich mit ihm getroffen habe, dann war das immer so, ah, warte mal kurz, ich muss mal kurz ins Studio, ich muss mal kurz in die Kabine.
Mhm.
Und dann hat er irgendwas da gemacht und
kam raus und hat gesagt, Katsching.
Ja, genau, kam raus, ey geil, ist gerade hier irgendwie Werbung XY gesprochen. Ich so, ja, okay, scheint irgendwie auch ein Job zu sein. Also hab dann später erst kapiert, dass es das gibt und dass es eine Möglichkeit ist, auch als Schauspieler dann Geld zu verdienen, abseits von Theater und Film und Fernsehen und so weiter. Und bin sehr froh, dass ich heute hauptberuflich spreche. Das macht mir auch wirklich am meisten Spaß. und bietet mir auch am meisten Abwechslung.
Und Flexibilität und von der Zeit her, ne, die du dafür verwendest.
Richtig. Und die Vielfalt an Rollen, die du spielen kannst, ist viel größer, als wenn du auf der Bühne oder vor der Kamera stehst. Mhm. Weil da bist du dann wieder irgendwie gebunden an wie du aussiehst und so weiter. Und das beim Sprechen halt nicht so. Da ist die Bandbreite schon ein bisschen größer.
Wie bist du denn dann in das Sprechen reingerutscht von der Schauspielschule aus? Weil das ist ja die Schauspielschule, Theater der Keller ist ja eine Theaterschauspielschule. Hauptsächlich habe ich da auch meine Ausbildung gemacht, nicht zu Ende, aber dann doch.
Ich habe da auch meine Ausbildung. Ach, du warst auch am Keller?
Ja, 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 richtig.
Wann denn?
Das ist schon ein bisschen länger her dann. 2004, 2005 so
ungefähr. 2004, das war, wer hatte da die Intendanz?
Weißt du das? Meiner nicht? Zanger.
Meiner Zanger da war so. Okay, alles klar.
Ja, ja. Wenn man auf so einer Schauspielschule war, die eher Theater als Fokus hatte, dann hat man ja wenig mit Mikrofon oder auch mit Filmen zu tun. Wie bist du denn dann da?
Also ich habe vorher, als ich habe ich in Frankfurt gelebt als IT-Berater noch und habe da angefangen, zusammen mit meinem Onkel so Impro-Comedy-Sachen zu machen, quasi nebenberuflich. Mhm. Und
auf einer Bühne auch?
Ja, 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 ja. Also das war ja nicht irgendwie so Tag X, oh, ich habe jetzt keine Lust mehr auf IT-Beratung, ich werde jetzt Schauspieler, sondern ich habe nebenberuflich quasi ein Projekt angefangen mit meinem Onkel. Wir haben so eine Impro-Comedy-Gruppe zusammen gegründet und waren dann ging es irgendwie schnick, schnack, schnuck und ich hatte irgendwie 30 Auftritte hinter mir. Mhm. Und habe dann irgendwie angefangen, nur noch so 3-4 Tage die Woche als IT-Berater zu arbeiten und am Freitag bis Sonntag irgendwie zu nutzen, um irgendwie auf der Bühne Quatsch zu machen. So, ne? Und dann hat mein Onkel mich damals mitgenommen zu Metz 9 nach Offenbach. Das ist auch so ein Synchronstudio da. Und da habe ich dann meine erste Rolle gesprochen.
Schon vor der Schauspielschule?
Schon, das war noch vor der Schauspielschule, mhm. Genau. Halt irgendwas Kleines, Unbedeutendes, ne, mit nicht allzu vielen Takes, wo es jetzt nicht auffällt, wenn man da jetzt nicht sein A-Game irgendwie bringt. und daher wusste ich, ah, okay, cool, das gibt's. Hab das dann aber auch wieder irgendwie weggelassen und dann war erstmal Schauspielschule mit anderen Themen angesagt. Und dann danach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall verschiedene Castings gemacht. Damals wurden noch Castings gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch die Studios sich da überhaupt noch Zeit für nehmen.
Ja, doch, teilweise schon. Das kriege ich schon noch mit. Ja, ja, das.
Und damals hat man auch noch die Files dann bekommen von dem Casting, das man da gemacht hat. Da habe ich auch mitbekommen, dass das wohl auch nicht mehr so.
Ja, das kommt, glaube ich, aufs Studio an und so, je nachdem, was du dann da sprichst.
Genau, ne? Und jedenfalls hatte ich irgendwo ein Casting gemacht. Ich glaube, das war MS Music auch in Offenbach, also Computer Games. Und habe dann die Files genommen und einfach in alle anderen Studios geschickt. Und so, hallo, hier bin ich. Und alle, die irgendwie zurückgerufen haben, da bin ich dann mal vorbei. Ich glaube, mit G&G hat es dann angefangen in Cast. Da habe ich dann auch viel gesprochen.
Aber guck mal, wie schön, dann ist ja das M im David M. Schulze gar nicht nur jetzt, um dich als Songwriter so ein bisschen kreativ abzuheben vom Namen her, sondern tatsächlich hat dein Onkel das ja dann auch ziemlich geprägt, deine Anfangszeit vielleicht, so das Reinschnuppern.
Absolut, also ohne meinen Onkel wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden. Da hat er mich schon sehr, sehr beeinflusst auf jeden Fall. Ja, und das M habe ich dann natürlich dann auch einfach beibehalten, weil ich dachte, okay, ich habe das jetzt in der Musik benutzt, daraus resultierte dann auch ein Wikipedia-Artikel über mich, der irgendwie von wem auch immer da irgendwie auch geupdatet wird.
Ach, wie super, echt? Weißt du nicht, was passiert?
Nein, nee.
Cool. Und ich schreibe jetzt morgen rein, hat eine Wespenallergie.
Hat eine Wespenallergie. Ja, man muss das aber mit Quellen belegen.
Also ja, gut, habe ich doch hier.
Achso, weil ich das selber, ja, aber ja. Das, ich glaube, das nennt sich irgendwie.
Ja, dann schick mir doch einfach nochmal vom Krankenhaus die Akte oder so.
Weil das nennt sich irgendwie Sekundärquelle oder sowas, die man, nur weil ich das gesagt habe, wird das quasi noch nicht als Fakt akzeptiert.
Ehrlich?
Ja, sonst könnte ich ja sagen, so, ja, ich
bin der Kaiser von China.
Ich bin der Kaiser von China ohne Wespenallergie und dann würde genau das auf Wikipedia landen. Nee, jedenfalls das M habe ich dann mitgenommen und auch dann irgendwie so knallhart durchgezogen. Manchmal werde ich dafür auch so ein bisschen belächelt, habe ich das Gefühl, David M., wenn ich irgendwo anrufe.
Meldest du dich auch wörtlich dann so, ja?
Nee, das sagen die anderen.
Ach so, okay.
Wenn ich melde, hey, ist der David? Aha, David M.
Ja, verstehe, okay.
Ohohoho, der mit dem ominösen Zweitnamen und so, ne? Ich denke so, ja, aber egal, weil ich denke mir.
Welcher David?
Du denkst aber dran. Du weißt dann, wer es ist und das ist dann okay für mich. Und da.
Schön.
Ja.
Weißt du noch, als Wikipedia früher in der Schule verpönt war, dass man das nicht nutzen durfte als Quelle für Referate?
Weil das ist doch heute bestimmt immer noch so, oder?
Ja, weiß ich. Ich bin nicht mehr, ja, kann natürlich sein. Ne? Ich bin nicht mehr auf der Schule. Aber früher war es auf jeden Fall so, dass es...
Früher warst du mega verpönt.
Ja, da stehen auch Lügen drauf und so. Und jetzt mittlerweile, also für mich ist das, wenn ich irgendwas rausfinden will, gebe ich immer bei Google erstmal ein Wiki. Wespenallergie, was ist das überhaupt?
Auf jeden Fall. Ich finde auch, ich spende auch jedes Jahr für Wikipedia. Das finde ich total wichtig, dass.
Ja, dafür, dass man so viel benutzt.
Dafür, dass diese Plattform auch da ist, auch wenn sicherlich nicht alles zu 100% korrekt ist, was da steht, ist es dennoch eine unglaublich vielfältige Quelle an Wissen, die da ist. Und ich meine, es steht ja auch über den Artikeln dann drüber, wenn die irgendwie kontrovers diskutiert werden und wenn es da zu viele Änderungen gibt, dann werden die ja auch gekennzeichnet. So, Achtung, hier ist keine, weiß ich, Faktengewissheit oder was weiß ich, gegeben, und dann kann man sich da selber so ein bisschen ein Bild machen.
Ich kann mich auch auf Wikipedia genauso verlieren wie auf YouTube. Also auf YouTube versacke ich eher so manchmal. Ah, dann gucken wir, ach, das Video, ach, interessant, das noch. Und bei Wikipedia, wenn ich irgendwas rausfinden will, dann lese ich das durch und dann kommen irgendwie zwei Namen vor in so einem Artikel, wo ich dann denke, okay, muss ich jetzt noch im Hintergrund aufmachen, lese ich mir dann gleich durch. Okay, und dann lese ich weiter und dann plötzlich habe ich 16 Tabs auf.
Das klingt aber ein bisschen nach Nerd.
Ja, nein, absolut. Ich habe eigentlich auch eine Brille, die habe ich nur gar nicht an.
Ach so. Nee, seitdem Joko große Brillen marktauglich gemacht hat, trage ich auch wieder Brille.
Okay, gut. Ich habe früher lange Zeit keine Brille gehabt als Kind, weil man wusste noch nicht, dass ich eigentlich bräuchte. Und es ist erst irgendwie so aufgeflogen, als ich dauernd von viel zu hohen Mauern runtergesprungen bin. Weil ich dachte, ich würde das schaffen, aber ich habe mir halt immer wehgetan. Dass meine Mutter gesagt hat, ich gehe mal lieber zum Augenarzt. Ich glaube, der sieht nicht so gut, der Junge.
Autsch.
Und ja, so war es dann noch. Hab dann lange eine Brille getragen. Aber jetzt ist es irgendwie, sind die Augen rausgewachsen aus der Brille.
Aber sag mal, um dir ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, hast du denn dann woanders noch deine Schauspielausbildung fertig gemacht oder bist du dann einfach quasi quer weiter eingestiegen?
Nee, ich bin dann rausgeflogen aus der Schauspielschule und wurde dann erstmal eingezogen zum Zivildienst.
Ah, okay.
Und den habe ich dann gemacht ein Jahr und habe mir in der Zeit überlegt, was mache ich denn jetzt überhaupt? Also wenn ich nicht vor die Kamera komme oder so, dann habe ich gedacht, dann gehe ich einfach hinter die Kamera. Ich habe schon früher viel, mein Vater hat früher viel fotografiert und auch viel gefilmt, irgendwie so Family-Videos und so. Ich fand das immer total interessant. War auch sehr interessant am Musik aufnehmen selber, habe auch lange Zeit viel Musik gemacht und in meinem Kinderzimmer stand immer irgendwo eine elektrische Gitarre, die angeschlossen war und ein Mikrofon und habe immer irgendwas aufgenommen. Also fand ich dieses Gestalten der Medien so interessant, deswegen habe ich die Ausbildung zum Mediengestalter gemacht.
Was Vernünftiges gelernt.
So, ja. Ja, wobei, danach war ich dann auch, während dieser Ausbildung, es war eine schulische Ausbildung, sagte der Dozent, einer der Dozenten öfter mal, ja, und für viele von euch, die werden sich ja dann selbstständig machen später, da ist es noch wichtig, dass ihr das und das und bla bla bla. Und ich sage, ach, da schalte ich ab, ich mache mich doch nicht selbstständig. Weil ich das gar nicht im Kopf hatte, dass selbstständig schon so schnell passieren kann. Ne? Weil dann war ich fertig mit dieser Ausbildung, Mediengestalter, und dann hatte ich halt keinen Job, weil du wurdest nicht übernommen oder so. Ja, dann bin ich jetzt wohl selbstständig, hoppla. Hätte ich besser mal aufgepasst.
Ja, das toppt sich, das kann ich toppen mit der sogenannten Berufsvorbereitung an der Schauspielschule. Das war irgendwie, ich glaube, ein zweistündiges Seminar, ganz zum Schluss.
Reicht.
Und da wurde uns im Prinzip erklärt, was der Unterschied ist zwischen arbeitslos und arbeitssuchend. Und welche Formulare man dafür ausfüllen muss. Das war so der Extrem. Und dass man im Prinzip, dass man froh sein soll, wenn man überhaupt irgendwo einen Job bekommt.
Die hatten ja reichlich Vertrauen in euer Können.
Ja, also ich halte das auch für keine sinnvolle Ansprache, um irgendwie Menschen zu motivieren ins
das, was ihr jetzt 3 Jahre lang gemacht habt? Ihr habt euch damit ordentlich ins Bein geschossen.
Richtig. Tschüss. Jetzt geht alle ans Theater und da bekommt ihr dann 1600 Euro brutto im Monat. Und dann freut ihr euch alle, dass ihr spielen dürft. Weil denkt immer dran, hinter euch steht eine ganze Reihe mit anderen Spielwütigen, die euch sonst den Job wegnehmen. So, das ist so, finde ich so krass. Das ist so die Realität, mit denen viele SchauspielschülerInnen dann ihre Ausbildung beenden. Und das finde ich voll schade.
Das habe ich ja auch schon viel gehört, Leute, die auf der Couch gesessen haben, davon erzählt haben. Die waren dann meistens von der Natur, dass sie gesagt haben, und dann habe ich mir halt was Eigenes gemacht. Und dann habe ich angefangen, eigene Filme zu drehen oder eigene Demos zu produzieren. Dann habe ich angefangen, ein eigenes Stück zu schreiben oder Musik zu komponieren. Weil man einerseits weil man die Finger nicht ruhig halten kann, weil man denkt, ich will irgendwie noch mehr machen, aber auch, weil man, glaube ich, für sich einfach noch mehr erreichen will. Das ist natürlich wirklich eine sehr gesunde Mischung dann aus der Nummer.
Ja, aber das ist ja dann sehr stark abhängig von der Eigenmotivation der Leute und ich finde schon, dass es die Verantwortung der Schauspielschule sein sollte,
ja, einen zu Reich und Reichtum und Ruhm zu bringen.
Zu Reichtum und Ruhm zu bringen, auf jeden Fall. So verklage ich jetzt auch den Keller.
Nach der Abschlussprüfung
ja.
Auch erstmal so einen roten Teppich ausrollen.
Naja, nee, zumindest die Leute irgendwie besser darauf vorzubereiten, weißt du, das sind ja dann, die sind ja teilweise dann auch selbstständig, ohne vorher drüber nachzudenken, was das überhaupt heißt. Mhm. Und dann schreiben die eine Rechnung und verdienen dann irgendwie 5.000 Euro mit irgendwas und dann geben die ganzen 5.000 Euro wieder aus und wundern sich dann, dass sie auch noch Steuern bezahlen müssen. Ach so, hä? Warum? Ich habe doch 5.000 Euro bekommen. Warum darf ich da nicht 5.000 Euro ausgeben? Ja, und das passiert da halt wirklich überhaupt nicht.
Ja, aber glaubst du nicht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass die Schauspiellehrer oder die DozentenInnen dort selbst in dieser Selbstständigkeitsblase hängen und selber damit strugglen, dass die teilweise auch halt nur dieses eine Theaterengagement haben und tagsüber unterrichten sie ein paar kleinen Fuzzis Schauspiel? Also, weil es ist ja nicht so, dass man sagen kann, die Schauspielschule ist jetzt von den Leuten, die es geschafft haben und die erzählen einem jetzt mal was und nehmen dich bei der Hand, sondern die sind ja teilweise selber auch froh, wenn sie um die Runden kommen. Ja, nicht, dass sie Idioten und Loser sind, das meine ich jetzt
ja,
nicht.
Ja, schon klar. Ja, ich glaube, es ist einfach nicht Teil des Curriculums.
Ja.
Also ich glaube, das steht halt einfach nur nicht auf dem Lehrplan, weil alle machen sich Gedanken dann über Sprecherziehung und Stimme
Fechten.
Und Körper und Fechten und Atmung und Durchlässigkeit und was weiß ich. Und keiner greift sozusagen den unternehmerischen Aspekt auf, was es eigentlich bedeutet, Künstler zu sein oder einen künstlerischen Beruf auszuüben und im weitesten Sinne selbstständig zu sein, selbst wenn das tatsächliche Engagement dann eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist, ist ja trotzdem die Zeit dazwischen extrem geprägt durch Eigeninitiative und durch letztendlich unternehmerisches Handeln.
Absolut.
Und das kommt viel zu kurz. Und da, weil das heißt im Umkehrschluss ja auch, das ist ja auch die bittere Realität der Dinge, du kannst der allerbeste und tollste Schauspieler der Welt sein, der talentierteste, der jemals gelebt hat. Wenn du es nicht hinkriegst, ein Netzwerk dir aufzubauen, irgendwie sichtbar zu sein, dann wird aus dir halt einfach nichts werden. Selbst wenn du der Beste bist oder die Beste bist, die jemals gelebt hat, passiert halt nichts.
Mhm.
Das finde ich schade, dass es nicht so eine Art Grundstock gibt, der auch an der Schauspielschule vermittelt wird, dass die Leute ein paar mehr Tools an der Hand haben. Vielleicht ist es ja
vielleicht auch einfach nur so
besser,
ein paar Durchhalteparolen oder so, ne? Reicht
ja
vielleicht auch schon.
Genau, oder dass sie zumindest wissen, hey, du bist jetzt zwar Schauspieler, das heißt aber nicht, dass die einzige Möglichkeit, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, die Bühne ist an einem Theater, sondern du kannst anderen Leuten Sprechunterricht geben, du kannst hinter Mikrofon sprechen, du kannst, wenn du ein bisschen älter bist, kannst du Führungskräften Präsentations- und Training geben und Atemtechniken beibringen, dass die nicht so nervös sind. Es gibt so viele vielfältige Möglichkeiten, wenn man da ein Interesse dran hat, was man abseits des Kellnerns dann halt machen kann.
Ich glaube, das ist generell aber auch wahrscheinlich leider ein Problem. Nicht nur jetzt auf die Künstler und auf das Schauspiel gesehen. Es gibt doch dieses schöne, gab es doch mal irgendwie so einen Tweet vor ein paar Jahren von irgendeinem Mädel, die gerade Abi gemacht hatte, die geschrieben hat, toll, jetzt habe ich mein Abi und ich kann eine Inhaltsangabe und eine Interpretation von Goethes schwersten Gedichten schreiben, aber ich weiß immer noch nicht, was eine Haftpflichtversicherung ist.
Genau.
Oder so, ne?
Ja, das trifft's, finde ich auch. Das wäre auch so meine Kritik in einem Satz an unserem Bildungssystem, das ja teilweise von sich behauptet, auch aufs Leben vorzubereiten. Und das, ich meine, du warst ja selber lang genug auf der Schule.
Naja, ich habe früher aufgehört. Aber.
Du hast früher aufgehört? Okay,
aber ich weiß noch, wo.
Nach der siebten Klasse hatte ich keine Lust mehr.
Ich weiß noch, wo die Turnhalle war.
Ja, also das denke ich mir halt auch so. Die Aufgaben, die es tatsächlich im Leben zu bewältigen gilt, die kommen da schon, finde ich, ein bisschen zu kurz. Ich frage mich da eh manchmal auch so, dass eigentlich das Wissen, also meiner Meinung nach, das nach der 10. Klasse quasi vermittelt wird, ist schon so spezifisch.
Mhm.
Die Leute, die dann in die Richtung was studieren zum Beispiel, die lernen das eh alles nochmal. Und die das aber nicht machen, die werden das
die
sowieso.
Quälen sich dadurch,
die
ja,
quälen
ja.
sich dadurch und müssen irgendwie Vektorenrechnung machen und was weiß ich. Und machen nachher irgendwie, studieren nachher Germanistik oder sowas. Also das, ich finde da da müsste es auf jeden Fall andere Systeme geben, die sich individueller anpassen lassen auf die Fähigkeiten und Wünsche und Bedürfnisse. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war in Baden-Württemberg auf einem Gymnasium und das war wirklich echt alles ganz schön alte Schule.
Bist direkt mit 5 aufs Gymnasium gekommen?
Direkt mit 5. Nee, genau. Die Grundschule war noch ganz nett. Da war ich auch zwischendrin in Amerika und so. Das war nochmal ganz andere
Ja, Moment mal, da breche ich jetzt mal kurz. Ja, okay. Ich unterbreche dich jetzt mal kurz. Ja. Nee, ist in Ordnung. Du darfst so viel reden, wie du möchtest. Aber ich unterbreche dich halt. Ich habe nämlich auch gesehen, als ich nach unserem gemeinsamen Jahrgang suchte, aufgewachsen in Paderborn und San Francisco. So läuft ja Hand in Hand. Wie konnte das passieren?
Das war so, also gebürtig komme ich tatsächlich aus Stuttgart. Mhm. Meine Eltern sind dann aber ziemlich früh, das war noch im Kindergartenalter, nach Paderborn, Schloss Neuhaus umgezogen, weil mein Vater irgendwo da gearbeitet hat, damals für Peacock, glaube ich. Weiß nicht, ob dir die Firma noch was sagt, war so ein V. Die haben so die ersten digitalen Kassensysteme entwickelt.
Mittlerweile ist es der Streamingdienst von NBC.
Ja, der heißt Peacock, oder was?
Ja, weil das NBC-Senderlogo ist ja so ein Peacock.
Ach so, ja, stimmt.
Der Streamingdienst heißt Peacock.
Echt? Okay.
Also, aber da hat dein Vater wahrscheinlich nichts mit zu tun.
Nein, das glaube ich nicht. Und mein Vater wollte schon immer nach Amerika und irgendwann tat sich da irgendwie eine Opportunity auf. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind rüber geflogen nach der Amerika.
Hast du noch Geschwister, die mitgekommen sind? Oder?
Zwei.
Die sind noch mitgekommen, ja.
Die habe ich gefragt, wollt ihr mitkommen? Ja, wollen auch mit. Na gut.
Dann ab in den Koffer.
Los geht's. Habt ihr euch ein Butterbrot geschmiert? Gut.
Und dann bist du ein bisschen zur Schule gegangen, oder was?
Genau, da war ich in der dritten Klasse. Also das gesamte dritte Schuljahr habe ich dort verbracht und dann nochmal die Sommerferien hinten dran, die da relativ lang sind. Und das war es dann leider auch schon. Also wir waren keine 2 Jahre da, weil in der Zwischenzeit dann irgendwie die Tochtergesellschaft, für die mein Vater dann irgendwie da tätig war, die sind irgendwie pleite gegangen und dann geht das in Amerika irgendwie super schnell. Du verlierst dann irgendwie so instant deine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung und dann mussten wir tatsächlich innerhalb von 3 Monaten
die Wohnung räumen.
Genau, ja, wieder zurück nach Deutschland. Ja, das ging irgendwie bumm. Mein Vater ist direkt irgendwie nach Deutschland geflogen, als klar war, dass das so laufen wird und hat dann da nach Wohnraum gesucht und nach Arbeit, während meine Mutter quasi den ganzen Haushalt zusammengepackt hat und wir mit 3 Kids wieder zurück, auch wieder zurück nach Paderborn tatsächlich. Ja, genau. Und von dort aus dann Trennung der Eltern irgendwann und ich bin mit meinem Vater dann wieder zurück nach Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg. Nach Ludwigsburg. Aschberg zu meiner Familie da, falls ihr mal da seid, dann geht es zur Bäckerei Schulze nach Aschberg. Und von dort aus bin ich dann über Frankfurt irgendwann in Köln gelandet, quasi. So, das so.
Als grobe Richtung.
Als grobe Richtung, genau.
Und jetzt hast du auch ein eigenes Studio, in dem du ab und zu ja aufnimmst in Köln, sagst du?
Genau, ich habe mir vor 2 Jahren selber, ähnlich wie du, hier ein kleines Studio selber gebaut. Weil ich auch einfach standortunabhängig arbeiten wollte und noch ein paar andere Märkte für mich erschließen wollte. Lokalfunk und so weiter, was man alles so dann mit einem eigenen Studio dann machen kann.
Weil das meistens von jetzt auf gleich gefordert
wird. Richtig,
ne?
du kannst in der Stunde oder jetzt und dann, ne, wenn du kein eigenes Studio hast oder keine eigene Aufnahmemöglichkeit, dann kriegst du den Job halt auch nicht. Und bin sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil ja dann, wie wir alle wissen, dann irgendwann dann Corona kam. Und da hat tatsächlich...
Wann hast du das denn dann gemacht?
Also vor 2 Jahren.
Ach, vor 2 Jahren.
Mhm. Vor 2 Jahren. Und das hat mich auf jeden Fall über die bitteren Monate des ersten Lockdowns, wo wirklich, also bei mir auch Synchronstudios alle zu und so weiter, da umsatzmäßig kaum was gelaufen ist, hat mich das schon auf jeden Fall über Wasser gehalten. Mhm. Da war ich sehr froh, dass ich das hatte.
Ist das extern das Studio oder ist das bei dir zu Hause?
Das ist extern. Mhm. Ich wollte Familie und Beruf irgendwie voneinander trennen.
Ja, einfach so dieses Gefühl, ich gehe jetzt zur Arbeit in Anführungsstrichen aus dem Haus gehen, vielleicht um 2 Straßen rum und dann...
Ja, es sind auch nur irgendwie 7 Minuten mit dem Fahrrad von mir aus. Und aber die Konzentration ist auch eine andere. Wenn du dann da hinkommst, dann bist du auch da zum Arbeiten und dann...
Ja, verstehe. Außer wenn du die Gitarre in der Ecke stehen hast dann.
Ja, die steht natürlich in der Ecke, da wird schon auch mal rumgeklampft. Aber ist auch ganz witzig übrigens, seitdem ich nicht mehr professionell Musik mache, ich setze gerade professionell in Anführungszeichen für die Zuhörenden da draußen, macht mir es wieder viel mehr Spaß, die Gitarre auch mal in die Hand zu nehmen und Musik zu machen, weil ich war schon auch so ein bisschen ausgelaugt, so wenn du also auch dann privat auf irgendeiner Party, wenn dann jemand gesagt, hey komm David, spiel doch mal ein Lied und so. Und ich sage, nee, ich mache das zurzeit beruflich. Ich will nicht in meiner Freizeit. Es wäre so, als würde jemand auf einer Party sagen, oh, Micha, sprich doch mal deine letzte Synchronrolle uns hier vor.
Ja gut, das ist ein bisschen affiger, als wenn dann so die Lagerfeuergitarre rausfällt, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Oder, keine Ahnung, oder hey Jennifer, mach doch gerade mal die Excel-Tabelle auf und zeig uns, wie du als Controllerin arbeitest. So, deswegen,
der Kai ist Schreiner. Kai, bau doch mal hier einen Stuhl.
Richtig, genau. Ja.
Das müsste man eigentlich auch mal machen, wenn man so gefragt wird, ne? Kannst du mal ein Lied spielen? Oder
auch bei, als Schauspieler ist ja auch so, oh, kannst du mal einen Monolog? Spiel mal einen Monolog. Los, spiel mal einen Monolog. Nee, ich spiele jetzt keinen Monolog, Mann. Was ist los mit dir?
Machst du lieber synchron in einem externen Studio, dass du da synchron sprechen gehst, oder bist du lieber bei dir im eigenen Studio und sprichst da irgendwie einen Erklärfilm, einen Imagefilm in deiner eigenen Zeit?
Ich mache eigentlich alles, glaube ich, gerne, was mit diesem Genre Sprechen zu tun hat. Weil ich diese Vielseitigkeit einfach echt mag. Wenn ich jetzt ausschließlich synchron machen würde, würde mir selbst das wahrscheinlich langweilig erscheinen irgendwann, obwohl die einzelnen Rollen ja unterschiedlich sind, die einzelnen Projekte anders und so. Aber diese unterschiedlichen Disziplinen und auch der Einblick in die Corporate-Welt, wenn man dann Imagefilme oder Veranstaltungsfilme oder irgendwelche anderen internen Filme von großen Unternehmen oder auch kleinen spricht. Ist voll interessant.
Ja, ich finde es auch super.
Weil du mitkriegst, was da, ist ja eine Welt, wo du sonst kommst ja, also hast ja keine Berührungspunkte.
Du wirst so für kurze Zeit voll der Experte, ne?
Genau.
Weil du das, du liest es dir durch, dann fragst du vielleicht noch nach ein paar Aussprachedingern und dann, du musst auch verstehen, was du da vorliest, ne? Zumindest wenigstens grammatikalisch.
Ja, auf jeden Fall. Oder wenn du für Pharma dann irgendwas machst, dann diese krass medizinischen Begriffe, wo du erstmal denkst, so Gott, wie soll ich das denn aussprechen? Was heißt das überhaupt irgendwie? Das ist jetzt ein Fantasiewort, irgendwie intrazelluläre Spektralpsionose. Keine Ahnung.
Ja, aber so ein Wort kommt dann meistens irgendwie. Genau. Und danach das Wort irgendwie trotzdem oder irgendwie sowas ganz, ganz Gemeines oder sowas.
Was ist denn dein, welches Wort sprichst du am wenigsten gerne, weil du da irgendeinen Sprachfehler quasi?
Oh, welches Ast. Wort? Also ich habe als Kölscher einfach immer ein bisschen Problem mit dem SCH und dem CH, dass das manchmal einfach so über die Lippen kommt. Einfach nur so aus dem Lamengerus.
Also Isch quasi, oder
was? Ja, dass ich manchmal sage, oder die rheinische Schleife, die hört man bei mir häufig. Das kriege ich häufig gesagt. Da war jetzt ein bisschen, gerade bei Fragen so. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Weißt
ach
du, dieses,
so, ah, okay.
Das Ding so, dass ich ja. Das manchmal beim Synchron höre ich manchmal, naja, das war schön, aber mach mal nicht so Kölsch bitte, nicht so rheinisch.
Ach so, okay.
Das ist bei mir mehr das Problem, als dass ich sagen kann, mich stört das Wort chinesische Streichholz. Der Kollege.
Chinesische Streichholz.
Nee, der Kollege Sebastian Führ, der hat sich da so, der ist ja der König im Zungenbrecher sprechen, weil er sich da selber mit gequält hat, immer wieder um die Lippen fit zu halten. Und ein Ding von ihm war irgendwie chinesisches Streichholzschächtelchen. Oder
chinesisches so. Streichholzschächtelchen.
Genau, okay, und das halt einfach so schnell und oft sagen, wie möglich. Ich glaube nicht, dass es in irgendeinem Film drin vorkam. Es war wirklich einfach nur.
Wahrscheinlich
hat
nicht.
Sich einfach selber gepeinigt damit.
Krass.
Ja. Was ist denn dein Wort? Gibt es da also eins, weil du so konkret nachfragst?
Ja, gibt es. Also schließlich.
Oh, schließlich.
Und zwar schließlich. Gar nicht, weil das Wort jetzt schwierig zu sprechen ist, sondern es bei mir manchmal klackt bei mir dann. Schließlich, weiß ich nicht, schließlich.
Die Sabber.
Und dann hat man immer so diesen einen Klack, ah nee, sorry, brauchen wir noch mal eine, das war nicht sauber, war nicht sauber. Ich so, fuck, dieses Wort, wer schreibt da immer schließlich da rein? Weil das irgendwie ist da irgendwas bei mir, was dann so klackt. Ansonsten bin ich, obwohl ich ja gebürtiger Schwabe bin, aber durch dieses viele Umziehen bin ich da relativ verschont geblieben, was so krassen Dialekt anbelangt.
Musstest du also in der Schauspielschule auch damals nicht unbedingt ablegen? Weil viele meiner Kollegen damals...
Also Schwäbisch nicht, Vokal eher Schwäche, weil aus meiner Zeit aus Ostwestfalen in Paderborn, ist ja schon der Name Paderborn, das heißt ja nicht Paderborn.
Der Herr Schulze.
Genau, und dann war es der Herr Geschirr. Das waren eher so die Tendenzen, die ich da hatte, die mir heute auch noch, das ist auch das Einzige, was mir eigentlich noch passiert, mal, dass ich irgendwie gehört sage oder sowas.
Ja. Wo ich Probleme kriege, ist manchmal, wenn man zu viele englische Begriffe in einem deutschen Satz drin hat, weil das Englische und das Deutsche so eine andere Mund Haltung haben insgesamt, die Words oder die This oder so, ne? Und sobald du dann irgendwie dieses Denglische, was dann da vorkommt, wenn du plötzlich irgendwie sagst, der neue Porsche mit seinem Torque Vectoring System hat bla 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 bla.
Ja, ne? Ja.
Dieses
ja, ja.
Schnelle Umswitchen hin und her oft, Wort für Wort zwischen Englisch und Deutsch, das bringt mich manchmal so zur Verzweiflung.
Ja, ja, das kenne ich. Aber das sind auch die schönen Challenges und immer, wenn das dann passiert, vor allen Dingen mag ich das total, wenn da der Kunde mit dabei ist und oder der Marketing-Mitarbeiter, wer auch immer, der das Layout selber eingesprochen hat und dann selber sagt, boah krass, wie flüssig du das hinkriegst, ich habe mir voll einen abgebrochen, da irgendwie dieses Layout einzusprechen. Da denke ich mir so, ja genau, deswegen ist das auch ein Beruf.
Ja, ja.
So, weil ich finde, oftmals habe ich schon das Gefühl, ob das jetzt Sprechen oder Schauspiel ist, dass irgendwie Leute denken so, ja da muss man halt irgendwie, braucht man eine schöne Stimme und Talent und dann macht man das halt.
Ich bin
irgendwie
damals öfter gebucht worden als Filmkameramann auf Messen für Imagefilme oder für Messefilme und wurde dann häufig gefragt, ja, Sie haben doch dann die Kamera, können Sie auch ein paar Fotos machen nebenher? Und dann habe ich immer sofort gesagt, ich kann gerne mal 2, 3 Schnappschüsse machen, aber das mache ich nicht besser als Sie mit Ihrem iPhone. Ich bin kein Fotograf, ich bin Videograf und wenn Sie Fotografen wollen, dann buchen Sie bitte auch einen, weil ich finde, wie du gerade sagst, das ist ein Beruf für sich und der soll geehrt werden und honoriert werden. Und dann, ich spreche.
Und der erfordert ja auch zweifelsohne Handwerk. Also niemand wird Schauspieler oder Sprecher ohne Handwerk zu lernen. Das geht einfach nicht.
Ja, ja.
Ich meine, klar, es kann sein, wenn du aus deine Mama, Papa schon berühmte Synchronsprecherinnen sind, ja, dann und du von Kindesbein an irgendwie im Synchronstudio stehst, okay.
Ja, aber dann hast du das ja schon gelernt.
Aber dann hast du ja auch unglaublich viel Handwerk, genau. Dann hast du ja unglaublich viel Handwerk von deinen Eltern beigebracht bekommen.
Ja, das muss ja nicht mit dem Diplom jetzt verbunden
richtig,
werden.
Richtig, korrekt. Aber irgendwie zu denken, das passiert irgendwie einfach so, weil man hat irgendwie
eine schöne Stimme.
Wurde gesagt, ich habe eine schöne Stimme, hier viel für Sprache und deswegen mache ich jetzt Sprecher.
Ja, wir wollen jetzt aber auch nicht zu sehr haten auf die Leute, ja, die da Träume haben und die eben genauso denken. Haltet da durch und das ist ja auch schon mal gut, eine Initiative zu zeigen. Wir haben ja selber gerade von uns erzählt, wie teilweise quer wir eingestiegen sind oder wie verrückt wir uns gedacht haben, wir könnten das. Man muss es sich natürlich trauen, aber da muss man auch dahinter sein. Man kann nicht erwarten, dass es einem dann... Dass dann jemand, es klopft bei mir keiner an der Tür und sagt, Sie sind Sprecher, können Sie mal was für mich sprechen? Da muss man sich
genau,
schon für
bemühen. Da muss man sich schon für bemühen. Und ich glaube, man muss vor allen Dingen auch rausfinden, ob man das wirklich machen will, weil es geht dir bestimmt ähnlich. Also ich kenne einige Kolleginnen, die Sprecherin werden wollten und dann aber festgestellt haben, oh Gott, das ist voll stressig. Ich krieg voll Panik, wenn da der Countdown läuft im Synchron und auf die 4 muss ich dann anfangen, diesen Take zu sprechen und muss innerhalb von
auswendig lernen
innerhalb von 12 Sekunden diesen Satz irgendwie auswendig können und mir gleichzeitig merken, wie hat die Person geatmet und wo hat die nochmal geschmatzt und was weiß ich und haben dann so einen Stress bei der Arbeit, dass das denen keinen Spaß macht. Und dann würde ich auf jeden Fall auch dringend empfehlen, was anderes zu machen. Denn man verbringt, glaube ich, so 70% oder so seines Lebens mit der Arbeit. Es wäre auf jeden Fall eine sehr schlechte Idee, diese 70% mit etwas zu verbringen, das einen nicht erfüllt.
70% der Wach. Ich habe gedacht, man schläft irgendwie 50% seines Lebens.
Man schläft 50% und arbeitet 70%. 120% Leben.
Yes. Ja, ich habe ja gesagt, ich war nicht so lange auf der Schule mit Mathe.
Genau. Vielleicht stimmt das auch nicht mit. Vielleicht sind 70% der Zeit, an der man wach ist.
Ich glaube auch nicht, dass man 50% im Leben schläft. Das wäre ja furchtbar. Verschläfst du?
Nee, das geht ja gar nicht. Dann würdest du ja auch 12 Stunden am Tag schlafen.
Oh, ich kann auch gut durchratzen.
Kannst du das noch?
Ich kann ja, obwohl, ja gut, du hast ein Töchterlein jetzt. Ne?
Und einen Sohn.
Klopft dann. Ah ja, guck mal.
Ja, beides.
Ja, das fängt bei mir dann im Juni an, wenn dann der Kleine.
Oh,
der Kleine,
yes. Ja. Glückwunsch.
Dankeschön.
Sehr schön.
Bis dahin schlafe ich dann durch einfach. Und hol
ja.
Muss schon mal vorschlafen.
Man kann leider Schlaf nicht vorholen.
Ja, das ist schade, ne? So ein Schlafkonto wäre super.
Das geht leider nicht, ja. Oh, da kommen noch ein paar harte Zeiten auf dich zu, sag ich dir. Aber auch schön, es gibt nichts, möchte jedes Pärchen ermutigen, Kinder in die Welt zu setzen. Das ist wirklich ein unglaublich tolles, großes Geschenk, auf jeden Fall.
Ich freue mich drauf. Du selber im Synchronstudio, was gibt es da noch Jobs oder Aufträge, bei denen du dann aufgeregt bist, wo du denkst, oh, hoffentlich kriege ich das jetzt heute so hin oder...
Nee, nervös bin ich da eigentlich nicht mehr, auf jeden Fall. Ganz am Anfang natürlich schon, weil da willst du einen guten Job machen, da willst du da hin und nie auch, also war es bei mir auf jeden Fall und ich dachte so, okay, egal was passiert, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass wegen mir irgendwas länger dauert. So, ja, ja. Das ist quasi für mich so das, die Mindestaufgabe, die ich erfüllen muss, ist, nicht den Betrieb aufzuhalten. Was finde ich für so viele schauspielerische Tätigkeiten gilt, auch wenn du irgendwo der, ich spiele immer mal wieder für Bettys Diagnose, so eine ZDF-Arzt-Serie, mhm, einen Sanitäter, da habe ich aber immer nur so ein oder zwei Sätze, so alle 15.
Brichst den Verletzten rein und sagst, was
er genau, sagst du, ja, da, bla, hier Brigitte Meier,
Wespenstich.
Ja, 20 Milligramm, was weiß ich. Und dann bin ich wieder weg. Ja. Das war's. Das heißt, da ist auch für mich ganz klar die Aufgabe, okay, der Schauspieler am Set, der nicht seinen Text vergessen darf, bin ich. Weil ich bin die kleinste Rolle an dem Tag. Weißt du, nur so der Typ, der für den ganzen Tag bezahlt wird, aber eigentlich nur ein paar Stunden am Set ist. Das heißt, wegen mir darf auf gar keinen Fall nochmal, also ist mein Anspruch an mich selbst, mhm, ne, dass ich sage, okay, wegen mir darf da nicht der Betrieb aufgehalten werden, dass jetzt wegen mir da nochmal ein Take
die Hauptrolle den Monolog des Lebens hält und du
ich
kommst
so,
rein.
Sorry, wie heißt meine Patientin?
Wieso geht der Aufzug hier nicht
hatte
auf?
Hatte ich vorhin nicht den Knopf noch? Continuity? Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich blöd. Also ich fände das blöd,
ja,
als Produzent
auch. Ja,
wäre
beim ersten Mal lustig,
so,
aber ja, klar.
Ja, ja. Und ja, und so, jetzt ist es so, es gibt natürlich Momente im Tonstudio, die Stress auslösen, finde ich. Zum Beispiel, wenn die Regie von dir eine bestimmte Betonung haben will. Und ich für mich das aber schon irgendwie anders gebaut habe, so, ne? Mhm. Denkst so, nee, ich würde das halt so, würde da aufs Verb gehen oder was weiß ich, weil das irgendwie Verb. aufs Verb gehen. Dann akzeptiert man das ja trotzdem als Synchronschauspieler und sagst so, ja, klar, logisch, kann man auch genau andersrum betonen, mache ich. Und dann machst du den Take und dann hast du es genau wieder gleich betont. Und dann, ja, sorry, ja, warte, ich mach nochmal. Und dann ist es wieder gleich.
Ja, ja,
so,
hä? Ich weiß genau, was du meinst.
Da hat man so einen krassen Betonungsknoten im Gehirn und kriegt dann irgendwie hingebogen. Zwischendrin hat die Regie aber auch, wenn du die Betonung dann hast, ja, super, jetzt stimmt die Betonung, aber...
Jetzt war es technisch scheiße, ja, ja.
Ja, jetzt klingt so ein bisschen technisch jetzt auch und so. Jetzt nochmal hier, ne, leg nochmal eine Schippe drauf und dann müht man sich da einen ab für... irgendeinen blöden Satz, so, und am Ende ist es jetzt auch nicht wahnsinnig, also ja, ist es erstens eigentlich gar nicht so bedeutend, ne, weil das die Stelle auch schnell vorbei ist und es ist dann auch, finde ich, in meinem Empfinden ist es dann immer schlechter, als wie ich das eigentlich hätte machen können.
Ja, meistens ist die erste Intuition ganz gut eigentlich, ne, wenn man...
Ja, aber ich verstehe natürlich auch, wenn die Regie da dann quasi eine andere Betonung haben will, weil das halt letztendlich hat die Regisseurin oder der Regisseur das ja dann auch zu verantworten, wie das Endprodukt dann ist. Also bin ich da ja bereit, die Weisungen anzunehmen. Aber das sind so die Momente, die so ein bisschen Stress auslösen, wenn man es irgendwie nicht gebacken kriegt und irgendwie oder das irgendein Take ist, wo in der Mitte irgendwie eine große Pause ist, weil der Typ sich da irgendwie nochmal umschaut oder was aus dem Koffer holt oder so und dann trifft man einfach diesen zweiten Einstieg zum Verrecken nicht, genau. Und es ist so, ah, und dann denkt man so, hä, ich habe das doch schon tausendmal sowas gemacht, warum kriege ich das nicht hin? Und diese Konfrontation mit Selbstzweifeln, glaube ich, im weitesten Sinne. Die hört wahrscheinlich nie auf. Ich glaube, es ist schon immer ein bisschen so, dass man sich zwischendrin, egal wie lang oder wie erfolgreich man das schon macht, sich zwischendrin fragt, oh, kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt der Richtige?
Ja, man hat ja auch einen gewissen Anspruch so an sich und den sollte man auch nicht verlieren, weil sonst, glaube ich, wenn man den plötzlich nicht mehr hat und einem alles egal ist, dann ist man entweder der eingeschnappte Idiot, den eh keiner mehr buchen will, oder man ist halt... Man hat aufgehört, an sich selber auch zu arbeiten irgendwie.
Ja, das wahrscheinlich stimmt das. Ansonsten liebe ich die Arbeit im Synchron. Ist toll. Am liebsten mag ich, wenn man so Momente hat, wo man wirklich merkt, wie das ganze Team zusammenarbeitet. So, wenn du weißt, was die Regie will, wenn der irgendwie der Tonmeister dann auch noch irgendwie noch einen bestimmten Sound haben will, wie das jetzt am besten klingt, weil das räumlicher sein muss, mhm, oder irgendwie die Hand noch davor, weil du gerade das eine Liebesszene ist oder so. Und dann alle Gewerke so zusammenarbeiten, damit man dann das beste Ergebnis erzielt. Das macht mir eigentlich...
Dann ist man manchmal auch in so einem Flow, Take 1, 2, 3, gehen alle durch.
Und dann machst du so die One-Taker, ballerst du dann kurz raus, ein paar hintereinander.
Bis dann irgendwann schließlich drin vorkommt.
Bis dann irgendwann schließlich. Ah, fuck. Oh, nee, David, das...
kann ich mal kurz noch was zu trinken holen?
Ja. Dann sag ich immer so, ja, komm, mach doch Isotope und hol den Klacker da raus.
Die Arbeit der anderen machen.
Ja, genau. Jetzt machen wir eine Post.
Gibt es denn irgendeine Rubrik, irgendeine Sache im Sprechen, sei es Hörbuch, Telefonansage, irgendwas, was du noch nicht gemacht hast oder was du gerne unbedingt mal machen willst?
Hörbuch tatsächlich.
Ja?
Ich habe noch kein, mal abgesehen davon, dass ich meiner Tochter seit 4 Jahren Geschichten vorlese. Also würde ich mal denken, ich bin eigentlich ganz gut im Training. Habe ich tatsächlich noch nie ein Hörbuch gesprochen. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal machen, ja. Aber ich glaube, es ist voll anstrengend, oder? So ein ganzes Buch.
Ja, es ist schon, weil es dir direkt dann auch irgendwie Zeit raubt. Ne? Es ist dann nicht so, wenn man es so gewohnt ist, irgendwie mal 2, 3 Wochen hintereinander nur ab und zu mal in die Kabine zu hocken für irgendwie so ein Funky, ne? so ein Funkspot oder so. Oder mal hier mal nochmal 15 Takes synchron und dann hast du aber plötzlich jetzt irgendwie, okay, die nächsten 4 Tage ist jetzt Hörbuch. Da denkst du schon, oh, jetzt ist ja fast wie zur Arbeit gehen jetzt.
Plötzlich. Ja, vor allen Dingen.
Und du musst es auch noch vorher schon mal lesen.
Richtig. Ne? Und wenn das dann auch noch ein Buch ist mit vielen verschiedenen Figuren, die wörtliche Rede haben, die dann, das finde ich ja so beeindruckend bei den prominenten Kollegen und Kolleginnen, dass die das schaffen, ohne jetzt so
trickstimmig zu werden.
Ja, genau, ohne trickstimmig zu werden, so Unterschiede stimmlich hinzukriegen, die halt nur aufgrund der Tonhöhe oder Geschwindigkeit oder Anmutung da Unterschiede machen und die auch konsistent beibehalten durch die ganze Geschichte hindurch.
Ja, ja, weil du auf der Seite 1 vielleicht irgendwie eine Woche vor Seite 275 gelesen hast.
Richtig,
ne?
Genau.
Und dann kommt der Charakter kommt vielleicht nur auf Seite 1 und 2.
Also war das jetzt der die ganze Zeit so redet? Oder war das die süße Sekretärin?
Aber auf der anderen Seite, wenn du es dann fertig hast, dieses lange, große Schaffenswerk, finde ich, dann ist man auch irgendwie stolz drauf, dass man denkt, hey cool, das habe ich jetzt alles gelesen und das waren vorher nur Buchstaben und jetzt habe ich es zum Leben erweckt irgendwie und dem Ganzen eine Farbe gegeben. Das finde ich das Besondere irgendwie am Hörbuch,
ja,
wenn es
jetzt nicht
Hörspiel ist, das ist ja noch ein bisschen anders.
Also falls das hier gerade Hörbuchproduzenten hören, bei Michael Borgart im Podcast, dann wisst ihr, wo ich mich finde. Wo ihr mich findet. Nee,
das lassen wir so.
Ja, das lassen wir so. Wisst ihr, wo ihr mich findet? Das M steht für Mega-Hörbuchsprecher. David Mega-Hörbuchsprecher Schulze.
Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich hier heute gefunden habe auf meiner Couch. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, David.
Danke für die Einladung, sehr gerne.
Kommst du gerne nochmal wieder, wenn du dann dein erstes Hörbuch vorstellst, ja?
Ja, das ist eine gute Idee.
Sehr genau, gut.
Das mache ich. Das passiert vielleicht sogar auch tatsächlich, denn ich schreibe gerade selber eins.
Ach ja, guck mal. Ja. Siehst du, wenn dich keiner fragt, dann mache ich es halt selber.
Ja, genau.
Ist doch super.
Ja.
Dann schreiben wir noch einen Titelsong dafür vielleicht.
Das ist eine gute Idee.
Ja, machen wir das. Cool. Mach es gut und bleib gesund, Jürgen.
Ja, ebenso. Danke, dass ich hier sein durfte und alles Gute. Bleib gesund und bis bald.
Ciao.
Ciao.